Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Matthias Botthoff.
Ja, sei mir gegrüßt, lieber Carsten, und natürlich auch alle Zuhörer da draußen.
Ja, grüßt euch. Ja, wo soll man anfangen? Wir hatten die UFC Stockholm am Wochenende. Wir haben die UFC 238 als nächstes Event. Aber ich würde sagen, fangen wir mal bei Stockholm an.
Entschuldigung, dass ich dir dazwischen grätsche.
Ja.
Aber ey, ich komme nicht drum herum. Aber wir müssen auch ein paar Worte übers Boxen verlieren.
Ja, klar, natürlich. Gut, das gab es da auch
nicht. Auch wenn es ein MMA-Podcast oder MMA-Podcast ist, wie auch immer. Und vielleicht mal der Hinweis an unsere Zuschauer. Der Carsten und ich, wir sind natürlich mittlerweile gut befreundet, aber wir vermeiden es, vor unserem Podcast miteinander zu reden,
ja,
damit wir halt diese Spontanität beibehalten. Und das Ganze, was wir hier machen, ist weder geskriptet, noch gecastet, noch vorgeplant. Also wir versuchen wirklich spontan unsere Gedanken einzubringen, so dass es halt auch vom Gespräch her, ja, für unsere Zuhörer natürlich ein bisschen interessanter wird und lockerer, freier wird und nicht irgendwie so gestellt.
Also, ja, es ist authentisch und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Matthias übers Boxen jetzt rede, über Joshua gegen Ruiz, über Stockholm, über 238, das allererste Mal, denn wenn wir im Vorfeld schon mal darüber diskutieren würden, ja, dann wäre es nicht mehr so spannend im Podcast, auch für uns beide und für die Zuhörer auch. Deshalb alles, echt, alles authentisch. Und ich würde sagen, fangen wir mal bei dem Event an, welches zuerst stattfand. Das war die UFC Fight Night in Stockholm in Deutschland um 19 Uhr auf The Zone lief das Ganze. Die Maincard hat um 19 Uhr angefangen. Kurz was zu den Prelims. Nick Hein hat verloren. Der Kampf wurde durch TKO quasi beendet. Der Referee hat beendet. Nick Hein hat jetzt 3 Niederlagen in Folge in der UFC und hat jetzt aufgehört, wenn ich das alles richtig gelesen habe. Ich habe die Prelims nicht geschaut. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, hat er aufgehört. Matze, hast du die Prelims geguckt?
Ich habe nicht alle Prelims geguckt. Nick Hein ist natürlich dann jemand, den man sich anschaut, weil man halt Deutscher ist und deutscher Fan ist. Ja, anscheinend ist die Luft so ein bisschen raus. Er hat ja schon eine lange Kampfsportzeit hinter sich, Karriere hinter sich. Und es sieht wohl so aus, als hat er weder die Motivation, noch sieht er da irgendeine größere Zukunft für sich.
Ja, schade. Er war ja doch einer der populärsten deutschen Vertreter. Klar, war auch nicht ganz frei von Diskussionen um seine Person, vor allem wenn es um Facebook-Posts ging und Co., um politische Sachen. Da wurde oft über ihn diskutiert. Aber rein kämpferisch war er schon jemand, der Deutschland repräsentiert hat, immer mit der deutschen Fahne eingelaufen und gemeinsam mit Leuten wie Peter Sobotta oder auch Pascal Kraus, einer der, ja, ich will nicht sagen älteren Generation, oder Dennis Siever, nicht einer der älteren Generation, aber schon einer der ersten deutschen Kämpfer in der UFC, wenn ich jetzt mich richtig entsinne. Also, ja, also Nick Hein, wie gesagt, ist schon lange dabei, genauso wie Sobotta oder Pascal Kraus auch dabei war, oder Dennis Siever. Wie gesagt, Nick Hein kennt man schon länger in der UFC aus Deutschland. Und jetzt ist es scheinbar vorbei mit seiner UFC-Karriere. Schade, aber vielleicht ist er halt wirklich nach 3 Niederlagen in Folge die Luft einfach auch raus.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass natürlich auch die Frustration groß ist, wenn man 3-mal hintereinander gewonnen hat, man vielleicht auch nicht mehr der Jüngste ist. Und wir wissen es ja nicht genau, wir haben jetzt persönlich mit ihm nicht gesprochen, vielleicht auch doch schon die ersten Alterserscheinungen, wenn man so lange Kampfsport macht, hat man vielleicht auch die ein oder andere Verletzung. Vielleicht fällt einem die Vorbereitung immer schwerer. Und dann muss man vielleicht auch irgendwann einfach akzeptieren, ich habe da eh keine Zukunft mehr in der UFC. Also warum dann weitermachen? Ich denke mal, er wird andere Aufgaben haben. Aber dann von einer Niederlage zur anderen sich verprügeln lassen, ich denke, da fällt es einem dann auch schwer, sich zu motivieren. Ja, oder?
Ich habe tatsächlich letztes Jahr vor seinem Kampf, also quasi jetzt sein vorletzter Kampf, davor hatte ich mit ihm eine Podcast-Episode aufgenommen, die müsste es eigentlich noch auf YouTube geben. Und da hat er gesagt, er ist der Überzeugung, dass die beste Version von ihm erst noch kommt. Ja.
Tja, also, anscheinend war es ja dann doch nicht so. Ja,
es kommt halt manchmal anders, als man das plant. Und natürlich passieren dann auch im Hintergrund Dinge, die man nicht vorhergesehen hat. Egal, ob es jetzt etwas im sportlichen Bereich ist oder im familiären Bereich, was auch, da spielen so viele Faktoren mit. Aber Nick Hein war nicht der einzige deutschsprachige Vertreter auf der Fightcard. Ich hab's euch in der vorletzten Episode gesagt, Alexander Rakic wird kämpfen, Österreicher gegen Jimmy Manua. Jimmy Manua ist ein Name in der UFC, eine mega K.O.-Power, aber die größere K.O.-Power von beiden, die haben wir ja gesehen, ne?
Ja, es war eine Überraschung. Es war ein Kampf, der ja ratzfatz ging. 47 Sekunden und dann mit einer Standardkombination, die ich glaube ich schon 1 Million Mal hier im Kickbox-Training gemacht habe. Links, rechts, Roundhouse-Kick, vorderes Bein, Batsch, direkt an den Kopf und dann ist der umgefallen. Also, wow, das hat eingeschlagen. War schon ein bisschen Überraschung, weil eigentlich ist ja der Jimmy der Knockout-Schläger. Und ja. Aber das war ein brutaler, geiler K.O. Also geil von Alexander. Bin Jimmy nicht so, ja. Aber spektakulär. Spektakulär.
Das hat mich persönlich auch mega gefreut. Denn wir haben jetzt den ersten deutschsprachigen Kämpfer in den UFC-Rankings seit Dennis Siver. Und Dennis Siver ist auch schon einige Jahre her, dass er in den Rankings war. Ja, mega geil, ne? Mega geil. Also die Rankings sind noch nicht geupdatet, aber Rakic war unranked, Jimmy Manua war auf der 11. Logisch, jetzt muss Rakic auf die 11. Er hat die Nummer 11 besiegt, jetzt ist er besser. Mhm. Jetzt ist er quasi besser als die Nummer 11. Stell dir mal vor, wir kriegen Rakic gegen Johnny Walker. Das wäre ja auch mal was.
Ne? Ja, gigantisch. Ich meine, der Alexander hat ja jetzt einen super Kampfrekord. Wenn ich mich nicht irre, 12 Siege, eine Niederlage. Er ist noch relativ jung mit 27 Jahren, finde ich. Da können wir noch einiges erwarten, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Er ist auch wirklich. Und wer weiß, vielleicht gibt es mal eine UFC in Österreich, in Wien.
Jetzt kein Witz, das wäre doch eine mega gute Idee für die UFC. Denn, jetzt mal ein kleiner Fun-Fact. Und zwar, wenn ich hier mal in meine Instagram-Einstellungen, Analytics gehe. Übrigens, was wurde eigentlich aus dem blauen Haken, Matze?
Ich habe noch keinen blauen Haken.
Was fällt denn eigentlich ein? Aber ich zeig's euch mal, ganz kurz. Stichwort Wien. Mein beliebtester Standort vom Land her ist Deutschland. 76% aus Deutschland, 11% aus Österreich, 5% aus der Schweiz. Aber wenn wir zu Städte wechseln, dann ist von der Stadt alleine her Wien die beliebteste Stadt bei mir.
Ja, da schau her.
Also gut, also, Wien 6%.
Grüß mir alle Wiener. Ah nee, das war ja schweizerisch. Also, Wien, schöne Grüße nach Wien.
Wien sind 6%, Berlin auch 6%. Klar, Deutschland hat auch viel mehr Einwohner als Österreich und viel mehr so große Städte. Aber fand ich doch interessant. Ich denke, in Wien, in Österreich, da geht MMA richtig ab. Denn wen haben wir denn jetzt alles? Wir haben Meyerbeck Taizumov. Auch ein sehr, sehr starker Kämpfer aus Österreich, mit kaukasischem Hintergrund natürlich. Wir haben Ismail Nurudjev, auch mega stark, hat ein geiles Debüt hingelegt bei der UFC Fight Night in Prag.
Typischer österreichischer Name.
Was?
Oh, nix, alles gut.
Ja.
Geh weiter.
Ich meine, guck mal, Matze. Ich habe ja auch einen Migrationshintergrund. Den haben sehr viele. Ne? Und nicht jeder heißt Matthias Botov. aber gut.
Nein, es war doch nur ein Späßchen. Jetzt sei damit so, meine Freundin ist der Autor. Ich bin doch kein Rassist, um Gottes Willen.
Ja. Ich bin ja kein aber
hast du, kommt der Özdemir nicht auch aus Österreich?
Nee, aus der Schweiz und der kann kein Deutsch.
Schweizer, genau, also, stimmt. Entschuldigung.
Ich habe ein Video gemacht über Alexander Rakic, habe gesagt, der erste deutschsprachige UFC-Kämpfer in den Rankings seit Dennis Siver. Mhm. Ich habe so viele Kommentare bekommen, so, ja, Volkan Özdemir hast du vergessen. Es waren einige Besserwisser dabei. Was viele nicht wissen, ich war ja mit der UFC, mit der Zone bei der UFC Fight Night in Prag. Und da hatten wir mittags Volkan Özdemir interviewt. Und der Interviewer, wir waren also 3-4 Personen im Raum. Ich war halt dabei, weil ich mit der Zone dabei war. Und der Interviewer hat Volkan dann gefragt, wie fühlt es sich für dich an, in Europa zu kämpfen? Auf Deutsch, er hat ihn auf Deutsch gefragt. Ne? Zitat, Volkan Özdemir, ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Also er kommt aus dem französischen Teil.
Mhm. Der Schweiz. Ja, okay, dann kann man es natürlich nicht.
Also er kann auf Deutsch sagen, dass er kein Deutsch kann. Aber
Immerhin.
immerhin.
Ne? Aber gut, lass es nicht abschweifen in Geografie oder Nationalitäten oder wie auch immer, auch wenn es interessant ist. Kommen wir lieber zum Main Event. Weil das war ja auch mega spannend.
Ja,
und aufregend.
Und traurig.
Über mit einem Traum. Ja, traurig. Was heißt traurig? Also, mir fällt es natürlich immer schwer, so einen Top-Kämpfer zu kritisieren. Aber jetzt beim Gustafsson muss ich es einfach mal loswerden. Das war doch nichts. Das war doch nichts. Ich meine, schau dir doch mal seine Vergangenheit an, was der Top-Kämpfer abgeliefert hat. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Gegen John Jones schon einen Kampf gemacht, wo ich enttäuscht war. Nicht, um ihn schlecht zu machen, enttäuscht, sondern weil du so viel von dieser Person erwartet hast, weil du ihn so sehr schätzt als Top-Kämpfer. Aber da habe ich mir gedacht, okay, gegen John Jones, da kann man halt auch mal schlecht aussehen. Aber das, was er jetzt gegen Anthony Smith abgeliefert hat, dieses Rumgelaufe am Anfang, dieses Rückenzudrehen, rundenweise nur mit dem Jab ankommen, keine Kreativität, keine Aggression, das war enttäuschend. Also ich denke mal, dass er ausgebrannt ist, dass er mental auch Probleme hat, weil das war nicht der Alexander Gustafsson, den ich kenne und liebe. Also das war echt nix.
Ich glaube nicht, dass er mental Probleme hat. Ich denke nur, dass er gar nicht mal so motiviert war. Denn ich erinnere mich daran, als Gustafsson gegen Anthony Smith angekündigt wurde, da waren die auf einer Pressekonferenz mit so ganz vielen UFC-Leuten. Und damals hat Gustafsson gesagt, ja, er weiß nicht, wenn er nicht gewinnt, vielleicht war es das für ihn, vielleicht ist das für ihn nicht mehr der richtige Sport. Und das war schon so ein Zeichen, okay, Moment mal, er denkt schon darüber nach, was passiert, wenn er verliert. Und ich denke, jemand sollte sich nicht so viel damit beschäftigen, denn das zeigt ja auch, dass er quasi mit dieser Erwartung reingeht, zu verlieren. Und
da hat man dann schon Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit.
Und dann ändert sich natürlich auch sein Verhalten, auch im Käfig. Klar, Gustafsson ist eine Legende, einer der besten Kämpfer, die nie Champion geworden sind. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, seine wichtigen Kämpfe hat er immer verloren. Ganz klar, die wichtigsten Kämpfe hat er verloren. Und jetzt ist es vorbei, Anthony Smith. Ja, aber guck mal, das Problem ist, ja, jetzt schau es dir mal an. Schau dir Gustafsson gegen John Jones an, im Dezember, was wir jetzt hatten. Dann schau dir Anthony Smith gegen John Jones an. Und jetzt besiegt Anthony Smith Gustafsson, aber Anthony Smith ist ja gar nicht auf dem Level, auch nur annähernd auf dem Level von John Jones.
Nein, das haben wir ja gesehen. Ja, John Jones hat ja Anthony wirklich, ja, kalt hingestellt.
Vorgeführt, ja.
Vorgeführt.
Die Frage ist jetzt halt wirklich, wie gut ist John Jones, wenn du mal bedenkst, dass die beiden so die zwei besten Kämpfer im Halbschwergewicht sind. Wie gut ist dieser John Jones, der beide Kämpfer mit Leichtigkeit besiegt hat?
Für uns zumindest von außen.
Ja.
Ne, also wir sind ja Laien, wir haben ja selber nie im Käfig gestanden. Aber für uns als Außenstehende, kampfsportbegeisterte Fans sah das echt so aus, als wäre der haushoch überlegen gewesen.
Ja, bei beiden. Gut, Gustafsson fand ich da ein bisschen enger als der Kampf gegen Smith.
Was?
Ja.
Guck doch mal, wie schnell der auf dem Boden lag, wie schnell der abgeschlagen hat, wie schnell der John Jones den submitted hat.
Ja, aber ich submitted?
Den Gustafsson oder war es Ground and Pound oder was?
Es war Ground and Pound.
Nee, es war submitted, oder?
Nein, das war TKO.
Ja, aber es ging sofort auf den Boden und hat er sofort dann abgewunken.
Es war ja nicht mal in der ersten Runde.
Nee. Das sage ich ja auch nicht.
Du hast gesagt, es ging sofort auf den Boden.
Nein, als es dann zu Ende ging, da war am Boden keine Gegenwehr.
Ach so, ja.
Das war so schnell zu Ende auf einmal.
Ja,
es ging dann auf den Boden und dann.
Ja, ich weiß nicht, also.
Doch nix.
Die Frage ist halt wirklich.
Und jetzt auch wieder, auch gegen Anthony Smith, das ging mir auch so schnell, wie der da im Joke drin war und. Komisch.
Die Frage ist
halt. Ich kenne ihn ganz anders, den Gustafsson.
Ja. Wer kann John Jones aufhalten? Das ist die Frage. Denn. Ja, gut, jetzt würden wir uns so wiederholen. Jetzt müssen wir ein bisschen weiterkommen. Aber John Jones ist viel zu gut. Er kämpft jetzt gegen Thiago Santos nächsten Monat. Ich glaube auch, das wird keine Herausforderung. Natürlich wird es nicht leicht für ihn und so weiter. Aber ich persönlich denke, dass wir John Jones wieder gewinnen. Wer bleibt dann denn noch übrig überhaupt?
Tja, dann müssen wir uns das dritte Mal DC gegen Jones angucken.
Hoffentlich. Hoffentlich.
DC, echt? Willst du es nochmal sehen?
DC ist der Kämpfer, der am allerersten John Jones besiegen könnte.
Aber nach der letzten Niederlage, ich weiß nicht, ob... Ja, und davon abgesehen, DC muss jetzt erstmal Stipe Miocic besiegen.
Ja, das auch. Das
ist auch kein leichtes Ding.
Oh, auf gar keinen Fall. Also, ich bin da definitiv für Stipe. Ich bin immer noch sprachlos, wenn ich an den Kampf denke. An den ersten Kampf, ja. Mhm. Und ich sag's euch, Stipe Miocic muss so eine Schwimmbrille, so eine Taucherbrille anziehen gegen die ganzen Eyepokes, dann kann er gewinnen.
Ach, also, komm jetzt. Aber mit, oh, bis dahin. Na, das war schon
Niederlage. Also, ja, gut, darüber kann man streiten. Aber kommen wir mal weiter. Ganz kurz noch, Volkan Özdemir gegen Ilia Latifi ist ausgefallen. Latifi ist ausgefallen. Die UFC hatte keinen Ersatzgegner für Volkan. Deshalb hat keiner von beiden gekämpft. Gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt am Wochenende, ja. UFC 238, es ist endlich soweit. Eigentlich würde ich mich gar nicht mal so sehr auf dieses Event freuen. Oder ich wäre nicht so gehypt drauf. Aber,
und jetzt haust du raus. Ich denke, du bist genau meiner Meinung. Ich sag dir, warum du dich so freust.
Genau.
Ich kann es mir denken.
Valentina Shevchenko gegen Jessica Eye. Ein unfassbar geiler Kampf.
Nein, du freust dich, weil Tony Ferguson kämpfen wird.
Natürlich, natürlich.
Donald Tower Cerrone. Was ein geiler Fight, oder? Also, ich brenne jetzt schon drauf. Das ist für mich, ist das der Main Event eigentlich.
The People's Main Event.
Ja, absolut. Absolut.
Was mich aber an der ganzen Sache stört, ja, Tony Ferguson hat in diesem Kampf absolut gar nichts zu gewinnen in meinen Augen. Null. Der Kampf bringt ihm nichts.
Ja, ja, weil er hat eigentlich einen Titelkampf verdient.
Ja, der Mann
hat... Wenn nicht er, wer dann?
Ja, der Mann hat 11 Siege in Folge gegen Anthony Pettis. Eine mega geile Leistung gezeigt. Anthony Pettis selber hat auch eine geile Leistung gezeigt.
Richtig, war ein richtig geiler Kampf, ja, auf allerhöchstem Niveau. Ja.
Mega geiler Kampf. Und ich verstehe nicht, wieso er jetzt gegen Cowboy kämpft. Das verstehe ich nicht. Und eine Sache finde ich da noch ganz interessant, nur ganz kurz. Und zwar wurde ja bekannt, dass Tony Ferguson sein altes Management verlassen hat. Sein altes Management, Paradigm, ja, kennen einige. Woher? Genau, Conor ist selber beim selben Manager. Beide haben dieselben Manager, sind beim selben Management. Und das finde ich interessant. Tony Ferguson geht weg von Paradigm und bekommt auf einmal den Kampf gegen Donald Cerrone. Denn ich bin mir sicher, die UFC hatte das vermutlich auch dem Management angeboten, ne? Von Conor McGregor, also Paradigm. Aber wenn du jetzt der Manager bist, und du hast die Wahl. Okay, lässt du Conor McGregor gegen Donald Cerrone kämpfen, beziehungsweise du pushst diesen Kampf, du willst diesen Kampf unbedingt und hast dafür eine harte Verhandlung mit der UFC? Oder Tony Ferguson gegen Donald Cerrone? Wofür würdest du dich mehr interessieren als Manager?
Ich hätte mich als Manager für das entschieden, womit ich mehr Geld machen kann.
Natürlich.
Also eigentlich Conor McGregor.
Natürlich, die machen mit McGregor gegen Cerrone, hätten sie viel mehr Geld gemacht. Und jetzt ist Tony Ferguson weg. Jetzt gibt's Tony gegen Cerrone. Einfach aus dem Grund, dass er jetzt ein Management hat, welches viel mehr Interesse hat. Denn ich denke, das Problem war bei Paradigm, das Management ist super, wirklich sehr professionell und sehr sympathisch. Ich habe da auch Kontakt mit denen, weil Ismail Nurjev auch bei dem Management ist. Der hat auch sehr, sehr gut über sie gesprochen. Gar keine Frage. Nur diese Interessenvertretung, wie gut können sie Tony Fergusons Interessen vertreten, wenn Conor McGregor genau die gleichen Interessen hat? Also, ein Kampf gegen Khabib, ein Kampf gegen Donald Cerrone, das alles, was Ferguson will, will McGregor doch auch. Und wie gut kann ein Management diese Interessen vertreten, wenn der Athlet, der die meisten UFC-Pay-Per-Views verkauft, dasselbe will?
Schwierig zu beurteilen als Außenstehender. Da sind wir, glaube ich, nicht nah genug dran. Aber die Situation im Leichtgewicht wird natürlich dadurch gigantisch spannender nochmal. Weil in einem sind wir doch, glaube ich, auch wieder einer Meinung, egal wer gewinnt, ob Tony oder Donald, die sind dran. Die müssen dann eigentlich auch den Titelkampf kriegen als nächstes.
Also nach Dustin Poirier natürlich.
Na klar, der Kampf steht ja fest. Das ist ja safe.
Ja, so gut wie.
Der Champion gegen Interim-Champion, das steht fest. Okay, da geht kein Weg dran vorbei. Aber ja, dann...
Es geht schon ein Weg dran vorbei, so ist es nicht.
Wenn sich einer verletzt.
Ich erinnere mal kurz an Colby Covington, ne, der keinen Kampf bekommen hat.
Den haben wir auch noch, stimmt.
Ja, der ist ja kein Champion mehr.
Stimmt.
Ne? Aber ja, natürlich, Tony, egal wer gewinnt, er hat sich einen Titelshot verdient. So, und jetzt das Problem in meinen Augen, warum nimmt Tony diesen Kampf bitte an? Er braucht diesen Kampf doch gar nicht, um einen Titelkampf sich zu sichern. Er braucht diesen Kampf absolut null. Er hat auch so einen Titelkampf verdient.
Ich weiß es auch nicht. Ich würde ihn gern persönlich fragen. Vielleicht braucht er es für den Kopf. Vielleicht ist er einfach der Typ, der, ich meine, der liebt ja das Kämpfen, der liebt den Kampfsport. Vielleicht ist er ein schlechter Geschäftsmann.
Ich weiß es nicht. Aber klar, Tony hatte so seine Probleme in den vergangenen Monaten. Vielleicht braucht er auch so einen Aufwärmkampf. Das kann natürlich gut sein. Aber etwas zu gewinnen...
Schwierig zu beurteilen, aber von den Rankings her oder von der Positionierung im Leichtgewicht bringt ihm der Kampf nichts. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ja.
Außer finanziell natürlich, ne? Das ist klar. Das bringt ihm dann schon was. Ich weiß nicht, Valentina Shevchenko, sollen wir über den Kampf auch reden? Interessiert mich persönlich
nicht.
Ich glaube, das
interessiert die meisten Zuhörer nicht.
Ja, da sind wir uns ja einig.
Ja.
Also, wir haben nichts gegen Frauenkämpfe, so ist es nicht. Aber Valentina Shevchenko ist einfach so unfassbar gut. Ich denke, da braucht man gar nicht viel drüber reden. Shevchenko wird gewinnen. Aber
wird extrem schwer für Jessica Eye. Ja.
Aber ein Kampf, welcher sehr interessant wird, ist das Main Event und darauf freue ich mich wirklich. Henry Cejudo, ja. Der Champion im Fliegengewicht bis 52 Kilo oder wie viel es waren? 56 Kilo?
Nee, ich glaube, wir hatten 52 ausgerechnet, oder?
Aber Moment mal, es wären ja... Nee, also ich glaube...
Waren 56?
Auf jeden Fall irgendwas mit 50.
Irgendwo hatte ich es mir aufgeschrieben.
Kämpft
als
gegen...
Nicht. Das ist ja egal.
Kämpft gegen Marlon Moraes. Und das finde ich mega spannend, denn ich hatte letztens... man bekommt ja bei Instagram immer so eine Benachrichtigung. Heute vor einem Jahr hast du dies und das gepostet, ne? Mhm. Und ich bekam dann diese Benachrichtigung, wie vor einem Jahr, das ist gar nicht lange her, 1. Juni, ne? Am 1. Juni 2018 kämpfte Marlon Moraes gegen Jimmy Rivera.
Mhm.
Und wer Jimmy Rivera kennt oder vor einem Jahr schon kannte, weiß ganz genau, was der für einen Weg hinter sich hatte. Ich glaube, 20 Kämpfe lang ungeschlagen, irgendwie sowas. Vor einem Jahr kämpfte Marlon Moraes gegen Jimmy Rivera, hatte gewonnen. Und jetzt ein Jahr später kämpft Marlon Moraes um den Titel und Jimmy Rivera steht auch auf der Maincard. Den sehen wir auch. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, der kämpft gegen diesen Petr Yan.
Ah, ja, stimmt.
War Russe, auch kein schlechter. Der ist nicht zu unterschätzen. Er hat zwar noch nicht ganz viele Kämpfe auf dem Buckel, aber auch ein Rekord von 12-1.
Leute, guckt
also
euch.
Er ist nicht schlecht, der Typ.
Guckt euch Petr Yan gegen John Dodson an. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass ich bei der UFC Fight Night in Prag Cage Side saß.
Ja, erzähl uns noch mal die Geschichte, komm.
Nee, aber das war wirklich beeindruckend. Mich hat's aber fast schon mehr beeindruckt, wie John Dodson nicht K.O. gegangen ist. Also, das war wirklich eine Boah, das war böse.
Ist jedenfalls ein echt guter Russe. Also das, auch das ist ein sehr spannender Kampf.
Ja. 2,38 darf man nicht unterschätzen, ne?
Nö, ist eigentlich eine ganz gute Maincard. Nur sag mir jetzt noch mal ganz kurz, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Es geht auch um den Titel im Bantamgewicht.
Es geht quasi um TJ Dillashaws Gürtel.
Genau,
ja.
Um den Gürtel geht's. Und dann wäre ja Cejudo Double Champion im Flyweight und im Bantamgewicht.
Genau.
Bantamweight und Flyweight. Wow, also ja, auf alle Fälle mega interessant. Und ich kann da auch wirklich nicht sagen, wen ich als Gewinner tippen würde. Ziemlich ausgeglichen. Spannend.
Ja, schwer zu sagen. Das Problem ist, Cejudo kommt halt nun mal aus dem Flyweight. Aber wenn wir uns mal die letzten drei Kämpfe von Marlon Moraes anschauen, okay? Knockout-Sieg gegen Aljamain Sterling in der ersten Runde. Knockout-Sieg gegen Jimmy Rivera in der ersten Runde. Und Submission-Sieg gegen Rafael Assunção in der ersten Runde. Also der ist richtig, richtig gut. Henry Cejudo, dürfen wir nicht vergessen, hat aber Demetrius Johnson besiegt.
Tja, und TJ Dillashaw.
Und TJ Dillashaw. Obwohl er leistungssteigende Mittel genommen hat, hat sich die Leistung von Dillashaw nicht ganz so gesteigert, wie erhofft. Jetzt weiß ich auch, warum er sich so beschwert hat nach dem Kampf. Er hat gesagt, hey Mensch, ich bin doch hier auf
Epo.
Ja, ich bin doch hier auf Epo.
Die verbessert meine Ausdauer, ich wollte noch 5 Runden kämpfen.
Ja, genau. Ja, also beides Top-Athleten. Die Frage ist halt, wie gut wird Henry Cejudo sein in einer Gewichtsklasse, die nicht seine ist? Denn wenn man von unten nach oben geht, man hat solche und man hat solche Beispiele. Max Holloway ging von unten nach oben. Ja, hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Emmanuel Nunes ging von unten nach oben. Das hat gescheppert. Ne? Also da muss man abwarten. Cejudo auch Goldmedaillist im Ringen, im Freestyle-Wrestling.
Ein absoluter Ausnahmesportler. Das ist halt die Frage, kommt er zu seinem Ringen? Kann er das einsetzen oder hängt er sich vorher so eine Bombe ein? Also ich freue mich drauf. Wird ein Megakampf. Ich denke, beide haben sehr gute Chancen zu gewinnen. Ist wirklich 50-50. Man muss gucken, welcher Stil sich da durchsetzt, wer die besseren Treffer landet. Kann mir schon vorstellen, dass es unter Umständen eine richtige Schlacht wird.
Glaube ich auch. Ich glaube aber, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ich sage, Henry Cejudo gewinnt. Und beendet damit das Flyweight.
Glaube ich noch nicht so richtig. Der Marlon Moraes, der ist heiß, der hat noch keinen Gürtel gehabt. Obwohl der Cejudo ist auch ein Trainingstier. Ja. Wie gesagt, ich weiß es nicht, tut mir schwer. Ich würde es dem Magic Marlon auch zutrauen.
Dann hätten wir die 2:38 fertig.
Ja, und dann müssen wir natürlich unbedingt noch, ohne unsere Zuhörer langweilen zu wollen, aber wir müssen noch übers Boxen sprechen, zumindest kurz.
Ja. Ich meine jetzt mal ehrlich, ja. Hat irgendjemand, der hier zuhört, und irgendjemand, oder hast du gedacht, dass Anthony Joshua verliert?
Nein, ganz ehrlich, hat, glaube ich, keiner von uns damit gerechnet. Nein. Das war die Überraschung des Jahres bisher.
Das ist ja Jahrzehnts.
Also das war ja unglaubliches Ding. Da ist der kleine, dicke, unattraktive Mexikaner, der so aussieht, als würde er in so einem Taco-Shop arbeiten, gegen den Modellathleten, der bei Under Armour unter Vertrag ist und Millionen verdient, der aussieht wie der Bachelor hier in England. Und die beiden treffen aufeinander. Ja, und jeder hat schon das Gefühl, ja, was soll denn das, der kleine Dicke? Doof, ne?
Ja, aber der kleine Mexikaner, das ist es ja in Amerika. Also, ihr müsst es ja wissen, nur dass ihr Bescheid wisst, die Zuhörer in Amerika sind die Mexikaner. Wenn wir Mexikaner hören, wir denken uns ja, war ja okay, ein Mexikaner halt, wir haben zu denen keinen Bezug. Aber in Amerika sind die Mexikaner für viele ein Problem, aber die haben auch eine riesengroße Community. Also viele mögen die Mexikaner auch nicht. Ich meine, ihr kennt ja hier den US-amerikanischen Präsidenten und so weiter. der eine Mauer bauen will. Okay, aber jetzt soll es hier nicht um Politik gehen, sondern ums Boxen. Also, das war das US-Debüt von Anthony Joshua. Er sollte in Amerika jetzt auch ein Megastar werden, ein Superstar. Und hätte eigentlich gegen Gerald Miller kämpfen sollen. Der wurde aber positiv getestet auf Doping. Naja, und dann hatte man so einen kleinen Pool an potenziellen Gegnern. Und dann wurde halt Andy Ruiz Jr. genommen. Und keiner hätte gedacht, dass der gewinnt. So wie du es gesagt hast, Matthias. Ja, so ein kleiner, pummeliger Mexikaner. Wie kann es sein, dass so einer gegen Anthony Joshua kämpfen darf? Das war
ja, das hört sich jetzt böse und abwertend an. Aber ey Leute, ganz ehrlich, ihr hört jetzt zu und ihr habt doch das Gleiche gedacht, oder? Man sieht aus, als würde er im Taco-Imbiss arbeiten und keiner nimmt den so richtig ernst. Wobei, wir müssen immer dran denken, ja? Mexikaner können boxen. Ey, das sind echt Kampfschweine. Es ist selten, dass man Mexikaner schlecht boxt. Also die haben wirklich eine Geschichte. Und auch beim Ruiz ist es so, da gibt's halt diese Geschichten, dass der als 10-, 11-, 12-Jähriger schon mit Erwachsenen geboxt hat und die teilweise umgehauen hat. Also scheint wirklich so ein kleiner Dicker zu sein, der sein Leben lang schon durchgefightet hat. Und auf der anderen Seite haben wir einen Anthony Joshua, wo dann Lennox Lewis, ein Ex-Boxweltmeister, sagt, ja, pass mal auf, der kann nur wirklich ein großer Champ werden, wenn er in die USA geht. Jeder Champ muss in den USA boxen. Dann geht er rüber in die USA. In Medien wird schon gesagt, oh, jetzt erobert er die USA. Und dann kriegt er von einem Mexikaner, wie du schon sagst, die ja in den USA auch nicht so mega beliebt sind. Ja, der Donald Trump baut ja auch einen Teil seiner Politik darauf auf. Und der haut den um.
Man darf aber Andy Ruiz jetzt auch nicht ganz so hart unterschätzen. Wir dürfen nicht vergessen, er war olympischer Boxer. Und hat sich auch einen Kampf über die volle Zeit gegen Joseph Parker geliefert.
Er hat auch einen guten Kampfrekord.
Ja, ja, klar. Vor allem im Amateur. Ich glaube, da steht da 110-5. Irgendwie sowas. Also
schon ein Brett.
Viele täuscht es. Und klar, da war es die dritte Runde. Da wurde ja Andy Ruiz auf den Boden geschlagen, ne?
Ja.
Das ist ja umgefallen.
Wäre ein Aufwärtshaken gewesen vom Anthony, oder?
So in der Art, genau. Und da dachte sich doch jeder, ja, okay, Feierabend, das war's.
So haben wir es erwartet.
Genau, weil so hat man es ja, wie gesagt, im Vorfeld auch erwartet. Hier eine spannende Anfangszeit, Joshua wie immer ruhig und dann, bam, haut ihn raus. Und als das erste Mal Ruiz zu Boden ging, dachte ich mir, ja, okay, komm, was soll's, das hat ja jeder erwartet. Aber dann, kurze Zeit.
Bist du noch dran? Hallo? Hallo?
Ja, ich bin wieder da.
Jetzt bist du wieder da.
Ich schneid's weg. Aber dann, Ruiz stand auf und bam, sofort weitergemacht und hat dann Joshua, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe es nur einmal angeguckt, das war live, hat dann Joshua umgehauen und ab da ging es mit Joshua bergab.
Ja, und jetzt hoffe ich, dass unser guter Freund Darek von Ultimate Boxing zuhört. Ja. Schauen wir mal auf Ruiz, wie er geboxt hat. Das war kein Glückstreffer. Das war auch noch gut. Das war richtig gut, was der Junge gemacht hat. Er hat die Deckung immer oben gehabt. Er hat das Kinn tief gehabt, hat mit seinen Schultern sein Kinn geschützt, hat im richtigen Moment seine Angriffe gesetzt. Er hat nicht gleichmäßig durchgeboxt, sondern er hat immer das Tempo verlangsamt, ist dann wieder explodiert. Er hat eine gute Technik gehabt, er hat tolle Haken geschlagen. Selbst wenn er Haken geschlagen hat, hat er die Deckung immer am Kopf gehabt. Und seine Trainer, sein Coach hat ihn super eingestellt, hat ihm immer gesagt, Tempowechsel arbeiten, auch zum Körperschlagen, er hat Körpertreffer gelandet, er hat Kopftreffer gelandet. Der Junge hat richtig gut gekämpft. Das waren keine Glückstreffer.
Absolut. Ich meine, klar, jetzt gibt's auch viele Gerüchte hier. Ja, die Promo-Aktion für den Rückkampf, der schon im Vertrag feststeht. Ja, es hat man sich ja auch.
Da steht es doch immer so.
Ja, ich meine,
guck mal. Dass der Rückkampf im Vertrag drin ist.
Das dachten sich doch auch alle, als Klitschko gegen Tyson Fury verloren hat. Ja, der Klitschko, der war nicht derselbe. Und ja, es gibt den Rückkampf, da zersägt er den. Ja, wo ist denn der Rückkampf? Ich warte immer noch. Gut, ich meine, den hätte es geben sollen, aber dann gab es andere Probleme. Aber niemals, ja, verliert ein Anthony Joshua sein Debüt in Amerika, ja, um halt einen Rückkampf zu gewinnen.
Nie. Nein, natürlich nicht. Vor allem, da sind ja noch richtig fette Money-Fights im Raum gegen Fury, gegen Wilder.
Ja.
Da verliere ich doch nicht gegen einen Ruiz. Das ist doch eben Quatsch.
Die Frage ist halt jetzt auch, wie spannend ist noch ein AJ gegen Wilder, wenn AJ gegen Ruiz verloren hat? Verstehst du?
Ja, das Ding ist, der Zug ist erstmal abgefahren. Das, ja. Auch nach der Leistung, die ich jetzt gesehen habe, boah, also wenn ich jetzt mein Geld setzen müsste, würde ich auf alle Fälle auf Wilder setzen. Weil Wilder schlägt definitiv noch mal härter als Ruiz.
Und, auf alle Fälle, ja.
Joshua hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, auch was die Nehmerqualitäten betrifft. Also Joshua ist ja schon in einigen Kämpfen relativ schnell zu Boden gegangen.
Auch bei Klitschko ging er zu Boden. Ich weiß aber, bei Klitschko, da stand er auch mal. Also der fällt ja jetzt nicht bei jedem Schlag zu Boden. Ist jetzt kein Overeem. Ne? Der da sofort hinfällt.
Der war böse.
Ja, tut mir leid, ich mag Overeem. Mit seinem Pferdefleisch. 5-mal am Tag Pferdefleisch. Kennst du das Video?
Nee.
Ja, da hat ihn jemand gefragt, wie er so einen so guten Körper haben kann. Mhm. Ja, er tut oft Essen und er isst Pferdefleisch, irgendwie sowas.
Okay. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Ich dachte, es liegt an Testosteron und Wachstumshormonen, aber gut.
Ja, nee, ach
was. Fleisch. Muss ich auch mal probieren.
Ja, probieren.
Haben die Pferdefleisch gegessen, aber wenn das so ein Body gibt, okay.
Ja. Ja. Also. Das, da hätten wir eigentlich alles, ne?
Ja, war auf alle Fälle ein super Boxkampf, spektakulär, mit einer riesen Überraschung. Ja, Joshua hat auch gekämpft, hat sich ja nochmal aufgerappelt, ist dann mehrfach niedergeschlagen worden, aber interessant wird halt jetzt, wie geht's weiter? Wie schnell erholt er sich von der Niederlage?
Ja.
Wie schnell gibt's einen Rückkampf?
Da dürfen wir mal gespannt sein.
Da ist endlich mal wieder Bewegung im Schwergewicht, würde ich sagen.
Absolut.
Und das haben wir unserem kleinen Mexikaner zu verdanken. Wer hätte das gedacht?
Niemand, einfach niemand.
Wer kämpft jetzt als nächstes gegen wen? Das wird jetzt auch nochmal...
Also, spannend. Nee, da gibt's ein bisschen Klarheit.
Ja?
Ruiz kämpft jetzt erstmal wieder gegen Joshua, so gegen Ende des Jahres, hat Eddie Hearn gesagt.
Okay.
Und eine Nachricht ist da wohl an dir vorbeigezogen, oder?
Ja, scheinbar, wobei ich muss auch dazu sagen, ich bin das ganze Wochenende unterwegs gewesen, okay. Habe heute einen ganzen Tag gearbeitet und habe weder Instagram noch Facebook mehr angeschaut. Aber deswegen mache ich ja so gerne den Podcast mit dir, weil das ja auch für mich ein Informationsaustausch ist. Also liebe Zuhörer, es ist wie gesagt nichts, ich bin nicht vorbereitet, sondern wir nehmen unsere Emotionen mit, so wie wir es am Wochenende aufgenommen haben.
Eine Info ist ja da wohl durch die Hände geglitten, und zwar... Es gibt Wilder gegen, ich glaube, gegen Ortiz 2.
Mhm.
Dieser Kampf wurde jetzt unterschrieben. Und danach, der Kampf danach, der wurde auch unterschrieben.
Wie zwar, danach? Oder auch unterschrieben?
Ja, also es gibt jetzt erstmal den Kampf zwischen den zweiten Kampf zwischen Deontay Wilder und Ortiz.
Wird auf alle Fälle auch ein spannendes Ding.
Genau. Und der nächste Kampf für Wilder, der danach kommt, ist auch schon unterschrieben. Wilder gegen Fury 2.
Das wird natürlich auch wieder ein spannendes Ding. Also, ja. Das sind alles Kämpfe, die muss Wilder erstmal gewinnen. Aber da rechne ich ihm hoch an, dass er die Eier hat, auch die Leute zu boxen.
Ja,
und
klar.
Nicht da
ja,
irgendwelche schwächeren Gegner sich aussucht. Und das ist ja das, was wir sehen wollen. Also vor allem gegen Fury, der zweite Kampf.
Diese Schwergewichtskönige, die wollen wir sehen.
Ja, ne? natürlich.
Auch wenn Andy Ruiz bewiesen hat, dass, auch wenn man kein König ist, dass man den König besiegen kann. Ne?
Ja, und da bin ich gespannt, wie der zweite Kampf gegen Joshua wird. Ich glaube, man darf den da nicht unterschätzen. Der gewinnt vielleicht sogar ein zweites Mal.
Mal gucken. Joshua wird sich jetzt auf jeden Fall besser vorbereiten. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch die Episode heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr viel Kampfsport am Wochenende. Und dann hatten wir noch Champions League Finale, hatten wir ja auch noch. Aber das passt hier absolut nicht rein. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuhören. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Matze. Ist mir jedes Mal eine Freude. Das Abschlusswort ist wie immer bei dir.
Ja, auch ich bedanke mich für deine Zeit und natürlich auch für die Zeit, die unsere Zuhörer immer wieder nutzen, um mir auf Instagram zu schreiben und so. Vielen Dank für den Zuspruch. Sehr, sehr lieb, sehr, sehr freundlich von euch. Und ich hoffe, ich habe keinen enttäuscht. Ich habe jedem geantwortet, habe da nichts übersehen oder so. Wenn ich was übersehen haben sollte, habe irgendjemandem nicht geantwortet, dann bitte nicht böse sein. Es war definitiv keine Absicht, sondern ist mir da auf Instagram irgendwie mal was durchgerutscht. Also vielen lieben Dank für euren Support.